Derp.
Ja, geht. Okay, fangen wir mit einem Buch an. Und zwar fangen wir an mit, genau, mit Jesaja. Jesaja ist ein Prophet, war ein Prophet, hat Gott ziemlich lang gedient, so ein, wurde recht früh berufen in seinem Leben, hat vier Könige hat er gedient als Prophet und als Sprachrohr und als, ja, Mann Gottes. Und Jesaja bedeutet, der Herr ist Rettung, also Jahwe ist Rettung. Ne? Ist echt cool, wusste ich noch nicht. Ist der gleiche Name wie Jesus, Elisa und Josua. Ne? So, beide haben die gleiche Bedeutung. So, der Herr ist Rettung. Und Jesaja ist ein echt krasser Prophet. Das, was er bekommen hat von Gott, hat mich schon immer fasziniert. So viel Prophezeiung über Jesus, so detailliert, so klar, so, ne, und die Jungfrau wird ein Kind kriegen und so weiter, ne, so, und also so viele gezielte Prophezeiungen auch, in 200 Jahren passiert das und das und in 400 Jahren wird das und das passieren, also, Jesaja wurde echt stark benutzt von Gott. Und ich habe mal in der Studienbibel ein bisschen geguckt. Und da war so viel irgendwie hier von Einleitung zu irgendwelchen Büchern, aber irgendwie hat mich das alles diesmal nicht so interessiert. Ich finde das alles ziemlich langweilig. Vieles werden wir dann eh sehen, wenn wir da durchgehen, und vieles müssen wir auch gar nicht sehen. Also wer sich interessiert für geschichtlichen Hintergrund, bla bla bla, der kann das selber nachforschen. So ein gibt's überall auch online. Auch ein paar Sachen fand ich interessant oder wichtig. So ein Jesaja ist der am häufigsten zitierte Prophet im Neuen Testament. Allein 65 Mal wird er im Neuen Testament zitiert. Und über 20 Mal wird sein Name erwähnt. Jesus nimmt sehr oft Jesaja, um irgendwas zu zeigen über sich selbst. So, und laut Überlieferung, das steht aber nirgendwo geschrieben, sondern das ist die jüdische Überlieferung halt, so von ihrer Geschichte und bla. Laut Überlieferung war Jesaja der Enkel von König Ahas. Also war sein Papa der Bruder vom König, ne, Ahas. Und das werden wir auch sehen, dass er einen hohen Rang haben muss, weil er geht einfach ein und aus beim König. Ne, von Anfang an bei allen vier Königen. Also muss er reich gewesen sein. Aus gutem Hause. So, ansonsten konntest du nicht einfach so zum König mal latschen, wenn du irgendwas hast. So, hey König. Ne? Oder zum Priester einfach mal rein. So, hey, mein Freund, grüß dich. So, ne? Also was kein armer Typ, der irgendwo als Bauer lebte, sondern war im Königshaus. Ne? Mit adligem Blut. So. Das gibt mir eine ganz andere Perspektive über das, was wozu er bereit war, gerade zu der Zeit hier, so, ne, weil in der Zeit war Israel, ein Teil Israels schon zerstört, so, viele sind gestorben, Israel lebt in Sünde, im Götzendienst, Gott hat sie mehrmals gewarnt, bald kommt Babylon, das Babylonische Reich, und wird ganz Jerusalem zerstören und die ganzen Juden wegbringen, ne, so ein. Und das hier ist alles so diese Vorbereitungszeit. Und Gott warnt sein Volk immer wieder in dem Brief, züchtigt sie im Wort und sagt, was sie falsch machen. Und auf der anderen Seite siehst du auch immer diese Gnade und diese Vergebung. Ne? So, also es ist eine spannende Zeit. Und Jesaja hat Kind, also kann, ich meine, er hat eine Menge aufgegeben. So von seinem Stand als Mensch, wie er reingeboren wurde, um Gott zu dienen. Das ist ziemlich cool. Er hat zwei Söhne und eine Frau. Und laut der Überlieferung wurde unter König Manasse, der vierte König, wo er gedient hat, unter dem wurde hingerichtet. Und zwar wurde mit einer Holzsäge zersägt. In Hebräer 11, 37, unserem Glaubenshelden steht auch ein bisschen was. Und wir wurden, die Propheten, sie wurden gesteinigt oder zersägt oder bla bla bla. Und laut jüdischer Überlieferung, aber das kann man jetzt auch nicht beweisen, aber so wird es halt erzählt und so wird es gelehrt. So wurde zersägt. Also sein Leben lang Gott geschenkt, sein Leben lang sich Feinde gemacht, indem er die Wahrheit gesagt hat und gesagt hat, hey, ihr lauft falsch, ihr seid in Sünde. Ihr seid getrennt von Gott, tut Buße, Gott will euch beschenken. So ein, und am Ende als Dank und noch zersägt. So ein, ne. Manchmal kann es halt so laufen, wenn man in Gott ist und mit Gott lebt und seinen Willen tut, dass man nicht das Leben hat, das man sich vielleicht erhofft hat. Ich weiß noch, als Gott mich hierher geschickt hat, da war ich irgendwie ein bisschen naiv. Ich dachte, naja, ich komme hierher, weil er sendet mich aus, dann erzähle ich das Evangelium und da werden Hunderte zum Glauben kommen, ganz klar. So, und die werden wachsen und dann wird hier super viel abgehen und so weiter. Und ja, manchmal ist es irgendwie anders, was wir brauchen und was Gott vorhat. Von daher lass uns ein bisschen Jesajas Leben angucken jetzt in den nächsten Wochen. Und ich hoffe, ihr werdet genauso erbaut wie ich. Dann fangen wir mal an. Jesaja 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Hört, ihr Himmel, und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Keine Ahnung, ob Gott hier wirklich zur Schöpfung redet, zum Himmel und zur Erde, ne, oder ob es so diese typische Bildsprache ist, die damals benutzt wurde, dass, dass die Heidenvölker sind, die Nationen, ne? So, und die Engelswesen im Himmel und so weiter, dass Gott hier zu seinen, zu den Mächtigen redet, so, und, ne? Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Aber es ist so ein Gerichtsbuch ein bisschen. Ne? Und Gott stellt sich hier hin als Richter. Man kommt sich auch vor, als ob Israel hier steht als Person, Gott auf dem Thron und auf dem Richterstuhl und jetzt sein Kind richtet. Ne? Und die Nationen und die Himmelswesen sitzen im Zuschauersaal und hören sich das alles an. Ne? Und ich finde es interessant, wie Sünde so alles verändern kann. Ne? So ein, oder ein Leben in der Welt oder ein Leben im Fleisch, so ein Leben unabhängig von Gott, auch wenn man religiös ist oder so, aber weil eigentlich ist Israel hingestellt als Leuchte für die Welt. Ne? Gott hat immer gesagt, auch durch Mose schon, dass, dass er die Nationen erreichen will, die Heidenvölker, dass Israel sein auserwähltes Volk ist, dass nur dort der Tempel sein wird und die geopfert wird, und dass jeder aber von Nation aus sich zum Tempel drehen kann und beten kann, seinen Gott suchen. Ne? Dass Israel ein bestimmtes Leben führen soll und eine bestimmte Lehre und eine bestimmte Denkweise haben soll, bestimmte Rituale und Regeln, so, um ihren Gott zu offenbaren, so dass die Welt Gott, ihren Schöpfer kennenlernt, durch Israel. Also Israel war eigentlich das Sprachrohr für die Welt, so war es geplant. Ne? So, Gottes auserwähltes Volk, wo er sich offenbart und wo er redet. Ne? Nationen, da hattest du keine Propheten, sondern Gott hat durch Israel gesprochen. Und jetzt steht er hier und ist genau umgedreht, wie es sein sollte. Ne? So ein Israel hat sich entfernt von Gott, lebt in der Welt, so ein lebt ziemlich menschlich, unabhängig von Gott, so mit Götzen und findet ihren Trost und Unterhaltung und Freude und die Sicherheit in anderen Dingen, ja, und sucht nicht mehr ihren Gott, so, und jetzt steht er hier und die Welt guckt zu, so wie Gott sein Kind richtet. So, ich möchte ein gutes Vorbild sein, so, Aber wenn ich das hier lese, dann gerade im Jesaja, das hat mich immer super angesprochen. Du siehst in Jesaja so an Gottes liebliche Seite, so finde ich. So wie er dort redet, ne? Also er straft doch, ne? Man sieht seine strenge Seite, aber man sieht doch genau das Gegenteil, so diese Sanftheit, die er hat, so diese, ja, fast schon. Also fast schon zu sanft, so für einen Mann, finde ich. So, ne? So ein, aber Gott kann so, ist so ein liebenswerter Gott, ne? So, und ich finde es interessant, weil hier redet der Chef von Himmel und Erde, der heilig ist, der keine Fehler hat, keine Makel. Und aber hier seinen Blick zu sehen, wie er auf uns Menschen guckt und wie er über uns denkt und wie er redet, so, ne? So ein, ich weiß nicht, man erlebt Gott in Jesaja auch von einer ganz anderen Seite. So. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht. Sie sind aber von mir abgefallen. So Gottes Blick auf Israel. Israel ruht und Israel wendet sich ab. Ne? Und Gott stellt sich selber vor als Gott mit einem Vaterherz. Ne? Und er sagt, guck dir meine Kinder an, ich habe sie großgezogen. Ja. So, und wenn man Kinder großzieht, dann ist man, Kinder sind was Besonderes. Ne? Ich ziehe gerade vier Kinder groß und ich weiß nicht, auch wenn andere meine Kinder vielleicht nicht mögen sollten, ich tue es. Weil ich habe ein Vaterherz. Ich ziehe sie groß, ich passe auf sie auf, ich will das Beste für sie, ich versuche ihnen Vorbild zu sein, ich versuche sie gut zu leiten, ich versuche sie für sie zu sorgen. So, und ich versuche sie zu verwöhnen, so, und ich will ihnen meine Liebe auch zeigen, so, und ich mache mir Sorgen um sie, will sie beschützen, ne? So, und ich meine, so ein Vaterherz ist schon sehr, ist schon was echt Mächtiges, anders als ich für meine Frau sorge und über sie nachdenke, ne? So, das ist eine ganz andere Sache. Die ist auch mächtig und auch sehr stark. So, aber ein Vaterherz ist noch mal was anderes. Und Gott sagt, wenn ich euch angucke, dann ich sehe euch an, als ob ihr meine Kinder seid. Ne? Ich war da. Wenn du jemanden groß siehst, dann musst du dort sein und Zeit verbringen. Ne? Und Gott sagt hier, ich war bei euch. Ich habe euch großgezogen. Ich habe euch immer wieder bin ich euch begegnet. Immer wieder habe ich euch gegeben, was ihr braucht. Immer wieder habe ich euch beschützt. So. Aber ich habe euch emporgebracht, ich habe euch wachsen lassen, ich habe euch gesegnet. So, ich habe dafür gesorgt, dass der Feind nicht zu mächtig ist. So, ich habe euch vergeben, dass ihr weitergehen könnt. Aber sie sind von mir abgefallen. Man hört hier richtig Gott weinen, so finde ich. Weißt du, dass er sagt, ich war doch mit euch und ich liebe euch und aber ihr seid einfach, habt mich einfach verlassen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. So sagt es, guckt euch die Tiere an, die sind klüger und weiser als ihr. Ein Ochse, der kennt seinen Besitzer. Er weiß, dass er Eigentum ist von jemandem. Und er kennt seinen Herrn. Und der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Er weiß, dass er dort versorgt wird, dass er dort Nahrung findet. Und Israel hat vergessen, dass es einen Besitzer hat, ein Eigentum ist von mir. Und hat vergessen, dass ich sie versorge mit all ihren Nöten und was sie brauchen. Ihm fehlt die Erkenntnis. Ihm fehlt der Blick für mich. Vers 4. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same, der Übeltäter, verderbter Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man auch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Wen der Vater liebt, den züchtigt er. Und der Vater, Gott, liebt sein Volk. Und wir sehen das ja durch die ganze Geschichte hier bis zu Jesaja und ja, bis zum Schluss und bis heute noch. Israel, solange es auf Gott sieht und ihn sucht und in seinem Grenzen, in seinen Regeln, in seinen Gesetzen versucht zu leben, solange sind sie gesegnet und haben Ruhe vor ihren Feinden und haben Sieg. Ne? Aber wenn sie sich wieder entfernen von ihrem Schöpfer und von von seiner Grenze, seinen Regeln, von dem Guten, dass er sagt, was gut ist, dann sehen wir, wie der Fluch halt kommt, ne? Und wie sie bedrängt werden und wie sie eigentlich nur Verlust haben. Und dann ist aber Gott so, der nicht zulässt, dass sein Volk abfällt von ihm auf Dauer, verloren geht. Dass die Sünde so weit treibt, dass er nicht mehr zurück kann. Und deswegen züchtigt er und er lässt die Konsequenz zu von der Sünde. Aber nur, um sie dann wieder zu heilen und wieder zurückzubringen. Das sieht man im Jesaja schön, das ist immer so ein Wechselspiel. Aber Gott steht hier und er guckt sein Volk an und sagt, wohin soll ich dich denn noch schlagen? Ich meine, egal wie oft ich dich zurückbringe zu mir, egal wie oft ich dich züchtige, du treibst nur noch bunter. Du willst einfach nicht hören auf mich. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist wund. Also von oben bis unten, der ganze Leib ist kaputt. Von der Sünde, von der Gottesferne, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gesalbt oder gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte, die sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen. Und es ist verwüstet, wie von Fremden verheert. Gott sitzt da und so wie das manche auslegen, die Gott nicht kennen, ne, wenn sie sowas hier lesen, aber Gott sitzt nicht da und freut sich, so wenn es seinem Volk so schlecht geht. Gott sitzt auch nicht da und freut sich, wenn es uns schlecht geht. Wir verfolgt werden oder wenn wir Konsequenzen tragen müssen für falsche Entscheidungen, die wir immer wieder treffen wollen, und zu tun. Und Gott sagen muss, nee, ich muss jetzt Einhalt gewähren, weil Stefan, du gehst noch tiefer, wenn ich dich gehen lasse jetzt. Also bringe ich dich lieber zu einem Punkt, wo du wieder zu mir schreist und sagst, nee, weiter will ich gar nicht mehr, ich will zurück. Wo ja mein Herz wieder zu ihm schreit und sagt, du, nur du. Was und Gott sagt dir, guck mal, was ich zugelassen hab, um euch zu mir zurückzubringen. Aber euer Herz ist zu hart geworden, ihr wollt nicht zu mir kehren. Und die Tochter Zion, das ist Jerusalem, und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Ja, hätte uns der Herrscher, nicht einen geringeren Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom gleich und wie Gomorra geworden. Dieser Überrest, den Gott übrig lässt, den findest du durch die Geschichte hindurch, bis jetzt in Israel, aber auch in seiner Gemeinde, in der Kirche, ne, bei uns. Dieser Überrest, dieser geringe, das sind die an Jahwe gläubig sind, das sind die treu geblieben sind, so wie Jesaja hier und manche andere. Und diesen Überrest hat Gott immer bewahrt. Er ist der nicht zulässt, dass das ganze Volk infiziert ist, sondern dass immer Männer und Frauen da sind, die ihn suchen. So war es immer, durch alle Zeiten durch, so war es auch bei Jesus. Guck, am Ende schreien alle, kreuzige ihn. Da waren eine Handvoll Männer, vielleicht, und Frauen, vielleicht 150 oder vielleicht ein paar mehr. Aber das war dieser kleine Überrest. Und Gott lässt diesen Rest. Und das ist wichtig zu wissen. Du siehst auch eine Offenbarung bei Jesus seiner Gemeinde, bei seiner Braut, ne? Bei den, wie heißen sie alle? Laodicea und Philadelphia, lecker und so weiter, ne? Bei den ganzen Gemeinden, den 7-Cent-Schreiben. In jeder Gemeinde, so schlimm sie auch ist, aber es gibt immer diesen kleinen Überrest, ne? Zu dem Gott redet und sagt, halt durch, bleib standhaft. Du wirst gesegnet werden. Ja. Stimmt. Und wenn Gott das nicht lassen würde, so, dann würden sie so abfallen wie Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra haben es sehr schlimm getrieben. Haben nicht nur in Perversion gelebt, so wie heute die Welt, sondern es war super extrem. Ne? Kennst du noch die Geschichte, wo jemand zu Besuch ist und die sagen, hey, bring deinen Gast raus, wir wollen ihn vergewaltigen. Ne? So, wo die Männer da sich versammeln im Rudel und dann kriegen sie die Nebenfrau. Ne? So, das sind, wo Sodom und Gomorra war so schlimm und so ausgeartet, so vertieft in Sünde und in Dunkelheit, dass Gott komplett zerstören muss. Weil es einfach keine Heilung mehr gab. Kein Überrest mehr. Und hier ist Jesaja und er kriegt den Blick dafür und er sagt, wenn du nicht wärst, Gott, dann wären wir schon lange absolut ohne dich. Von daher preise Gott für seine Gnade, dass er dich nicht nur rettet, sondern dass er dich auch hält. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Und er nennt sein Volk schon so, ne? Nicht Zion, Gottes Volk, so im Geiste, sondern die Juden, die sich hier abgewandt haben von Gott, die Gott wieder zur Umkehr bringen möchte. Zu denen redet er gerade. Und er sagt hier, nimm's zu Ohren, Gomorra, nimm's zu Ohren, Sodom. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer vom Widdern und das Fett des Damaskälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, der Lämmer und Böcke, da habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Schon krass, ne? So einfach mal zu sehen, hier geht es um Religiosität, um leere Religiosität. Das sind Juden, die alles machen. Werden wir gleich sehen, noch die Feste und die Opfer, die gemacht werden mussten und im Vorhof zu kommen und dort zu räuchern und so weiter. Also sie haben alles getan, wie Mose das geboten hat, ne? Wie Gott das durch Mose geboten hat. So, von außen perfekt, wie die Pharisäer, wo Jesus sagt, ja, von außen ist alles super bei euch, ne? So, aber innen seid ihr tot, da ist nicht Gott. Und du kannst hier sehen, was Gott über Religiosität sagt. So. Wenn wir in den Gottesdienst kommen und die Hände heben und preisen und loben und aber es einfach nur äußerlich machen, innerlich wir gerade überhaupt nicht loben. Ne? Manchmal gibt es so Lieder, so einzelne Stellen, wo ich dann denke, kann ich jetzt so nicht singen. Nicht ernsthaft. Ne? Zum Beispiel in All I Do, I Adore You. In allem, was ich mache, ich verehre dich oder sowas, ne? So, wo ich dann noch ein Wort hinzubringen musste, weil das nicht stimmt. Ich kann es nicht tun, ne? So, oh Gott hasst das. Für ihn ist es widerwärtig, so zu tun, als ob so nur seine Regeln zu befolgen und alles abzuarbeiten, was ein Christ so zu tun hat. Für ihn ist es eklig. Immer selbst die schönsten Lieder zu singen, aber nicht ihm zu singen. Selbst ins Gebet viel zu gehen und viel zu beten, aber nicht wirklich zu ihm zu reden, sondern irgendwas runterzuleiern. So, ne? Wer verlangt von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Und im Vorhof, da musste man kommen, um zu opfern. Ne? Und Gott redet hier zu seinem Volk. Ne? So, zu den Juden und er sagt, wenn du in den Gottesdienst kommst hier, um mich anzubeten und Gnade zu empfangen, für mich bist du ein Besucher, der meinen Vorhof zertrampelt. Ne? So. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es Gott immer noch so geht, auch mit uns, auch wenn wir Jesus tragen in uns. Ne? Wir können den Heiligen Geist immer noch betrügen. So. Wir können immer noch, wenn wir mit falschen Herzen vor Gott kommen und so tun, als ob, dann guckt Gott uns genauso an, unseren Gottesdienst. Und er sagt, das ist nicht heiß, es ist nicht kalt, es ist zum Kotzen. Ne? So wie Jesus das zu Laodicea sagt. So. Bringt nicht mehr vergebliche Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Und durch die Offenbarung wissen wir, dass das Räucherwerk die Gebete der Heiligen sind. Dass ihr mit mir redet, das ist ein Gräuel für mich. Das kraust mich. Neumond und Sabbat und Versammlungen halten. Das waren all diese besonderen Feste, die man gefeiert hat. Und Versammlungen halten. Frevel verbunden mit Festtagsgedränge. Das ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Das ist schon echt krass, dass Gott das so sagt und sieht, oder? Ich meine, das hat er ja geboten durch Mose, dass das sein Volk machen muss. Ne? So. Das ist sein Gesetz. Und sie tun's. Ne? So sind da gehorsam, aber die sind halt nicht im Herzen da. So. Ich ertrag's nicht. Eure Neumonde und Festzeiten, Vers 14. Hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden. Oh Mann, ich hoffe, ich werde Gott nie zur Last. Ich bin's müde, sie zu ertragen. Und ich kann mir da Gott richtig vorstellen, ich verstehe das auch total. Ne? So, wie er da sitzt und da wird so ein Gottesdienst zelebriert und so eine Anbetung und alles, aber eigentlich geht's nur um ein Selbst. Ein bisschen äußerlich und wie Gott da sitzt, so auf seinem Thron, ne, und gelangweilt ist, so, ne, von der Anbetung und sagt, was zum Kotzen, die spielen da Gottesdienst, die spielen da Glauben, die spielen da mich zu lieben, so. Aber in Wirklichkeit tun sie es gar nicht. Ich werde müde davon. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, ja, dann verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, ich höre doch nicht. Also entgegen der Lehre, wenn Gott dich nicht erhört, dann musst du bitten und 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 bitten. So wie das Beispiel, das Jesus gebracht hat mit der Frau vom Richter. Und irgendwann hat sie ihm so dolle genervt, bis der Richter sagt, okay, mach mal. Aber Gott steht da und er sagt, nee. Der Unterschied ist nämlich, die Frau, die hat wirklich den Richter gesucht, mit ganzem Herzen. Aber Religiosität sucht nicht den Richter, sucht nicht Gott, um Recht zu bekommen, sondern irgendwas anderes. Denn eure Hände sind voll Blut. Ich höre euch nicht, denn ihr seid voll Blut. Euer Leben ist voller Kompromiss. Ja, tut zwar all das Religiöse und seid da auch bestrebt drin, gut und besser drin zu werden, aber euer Leben selbst, eure Hände, das, was ihr tut, das, was ihr anfasst, das, was, was wirklich ist, das ist voller Kompromiss. Das steht voll im Gegensatz zu mir. Der Gottesdienst von außen ist richtig, aber das Herz ist nicht bei Gott. Und um nochmal eins reinzuwirken, nur nochmal, ich habe das heute gelesen, wie Gott das sieht, Religiosität, so, weil ich kenne das bei mir, ich bin das auch manchmal, ne? So, wo der Geist mir sagt, hey, du machst es gar nicht gerade für Gott, sondern aus anderen Gründen, oder du lebst gerade gar nicht für Gott oder in Gott, sondern für dich selbst. So, oder du vertraust doch gerade gar nicht, du hast doch gerade voll Panik und laberst nur, ich kann Gott vertrauen. Ja? Kennst du das, wenn du dir selber sagst, so, ja, das wird alles gut gehen, Gott hat das alles in seinen Händen, ich gebe das ab und gut. Ne? Aber trotzdem kackst du dir immer noch eine Hose. Ne? So, und du hast es gar nicht abgegeben, du hast da gar nicht drum gekämpft, dass das los wird und das Realität wird auch für dich, sondern man labert nur die Gedanken, die man schon mal gehört hat, so labert man runter und man lebt einfach weiter. So, ne? Es hat nichts bewirkt, das ist nicht real. Ne? Das ist einfach nur Theorie. So, das ist Religiosität. Also eine leere Religiosität. Dann gibt es auch mal die volle Religiosität. Und das ist, dass Gott lebendig ist und leibhaftig und dass man tut. Ne? Und ich sehe hier Gott so und er sagt so, ich möchte nicht, dass du so tust, als ob und dass ihr von außen her das Beste seid. Ich will das Herz. Ich will, dass es echt ist. Und wenn du echt nur die Hälfte bist von dem, was du so nach außen zeigen kannst, dann reicht mir die Hälfte. Aber sei echt. Und such lieber mich. Ihr zertretet meine Vorhöfe, wenn ihr zu mir kommt. Für mich ist es eher zerstörend als schöpferisch. Das, was ihr mir bringt, das ist ein Gräuel. Bitte bringt's nicht mehr. Ich trag's nicht. Meine Seele hasst das. Ihr seid mir zur Last geworden. Und ich bin's müde. Und ich bin's müde, euch zu ertragen. Ich verhüll meine Augen vor euch. Und ich höre euch nicht. Weil eure Hände euer Leben voller Kompromisse ist. Und ihr nur nach außen so tut, als ob ihr mich liebt. Und ich euer Herzen. Da ist Gott und er stellt, und das ist Zucht, er stellt sein Kind bloß, ne, vor Himmel und Erde. Und er deckt auf, ne, das Licht bringt alles ans Licht. Und er sagt, wie es wirklich ist, weil sie kommen sich ja religiös und richtig vor. Ne. Wissen, dass sie Sünder sind, aber auf der anderen Seite sehen sie halt mehr auf das, was außen ist, und es reicht ja. Hat Gott befohlen, das reicht Gott. Ne. Auch Gott ist es nicht egal und Gott ist uns nicht egal. Und Gott ist auch dein Bruder oder deine Schwester oder die Menschen da draußen nicht egal. Deswegen ist es wichtig, dass wir stark sind. Und Jesaja steht hier, ne, und redet das zu dem ganzen Volk und zu dem König, der da sitzt und zu all den hohen Tieren dort. Ne. Mutiger Kerl, echt. Wenn ich mir überlege, zu einem Fremden, den ich gar nicht kenne, wenn ich mal ehrlich sein soll, manchmal bin ich da eingeschüchtert, ne, und ich muss mich überwinden, ihn mit der Wahrheit bloßzustellen in dem Moment. Ne? Aber schauen, was für ein Mut Jesaja hier hat. Lohnt sich für die Wahrheit einzustehen. Ne? Die Liebe hasst das Böse, aber liebt das Gute. Die Wahrheit. Aber hier ist Gott und der macht das nicht, um Israel total fertig zu machen, zu sagen, und jetzt Hölle. Sondern er demütigt und stellt bloß und mit der Wahrheit, um Gnade zu geben. Und jetzt guck, was Gott verlangt. Gott erzählt auch gleich immer, was er eigentlich wirklich möchte. Er möchte nicht unbedingt dieses Äußerliche, sondern er rät seinem Volk was. Da ist Gnade drin, Erlösung. Er will, dass sie lebendig glauben. Wascht, reinigt euch. Gott ist nicht da und erzählt, wie schlimm sie sind und sagt dann, und Punkt, jetzt habe ich satt, sondern er sagt so, ich möchte euch hören, ich möchte euch bei mir haben, ich möchte euch alles geben, was ihr braucht. Ich will, dass ihr in meiner Gegenwart im Vorhof kommt und anbetet und mein Opfer nimmt und preist. Ich möchte euch erhören. Aber da muss das Blut weg, diese Schuld. Und er gibt seinem Volk hier den Weg, Buße zu tun, umzukehren von ihrem falschen Weg wieder zurück auf den richtigen, da wo Segen ist. Zuerst wascht und reinigt euch. Und wir wissen, wie wir uns waschen können und reinigen. Ne? Wir wissen auch, wer uns wäscht. Und reinigt von jeder Schuld, von jeder Sünde. Das ist unser Jesus. Aber das ist nicht nur, dass man glaubt, dass Jesus alles getan hat und das Lamm ist, sondern dass man annimmt, dass Jesus wirklich da ist und der Herr ist. Und man muss sich reinigen lassen, immer wieder. Ohne Buße, ohne Umkehr gibt es keine Vergebung. Auch wenn die Vergebung, das Opfer da ist für Vergebung, aber ohne wahre Umkehr vom Herzen kann Gott, ist es ihm unmöglich, auch durch Jesus Blut, unmöglich zu vergeben. Wir selber müssen umkehren und das Blut annehmen. Und auf den richtigen Weg gehen. Wascht, reinigt euch. Dann tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Also tu Buße. Komm zu mir und werd, lass dich waschen. Und dann mach's nicht mehr. Jesus hat das auch immer wieder gesagt, ne? Und manchmal vergesse ich das auch ehrlich gesagt selber, ne? Jesus hat uns gelehrt, was wahre Buße ist. Er hat gesagt, dir ist vergeben, aber jetzt tu es nicht mehr. Und das sagt er auch zu uns, ne? Ja, dir ist vergeben, wenn wir kommen und umdrehen und ihn suchen und um Gnade bitten, aber da muss auch diese Überzeugung, dieser Wille da sein, dass man es nicht mehr tun will. Dass man gehorsam sein möchte. Ansonsten ist es wieder nur Religiosität. Tut das Böse weg. Halt dich der Sünde für tot. Aber Jesus Christus lebendig. Von meinen Augen hinweg hört auf, Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Das ist schön, wie Gott das, weil das sind Gottes Worte und er hat diese Worte hier gewählt. Ne? Er hätte andere Worte nehmen können, aber die sind es, die er uns sagen wollte. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst werden. Ne? Es ist hier der lebendige Gott, der auch zu mir redet, gerade in dem Moment. Und der mir sagt, mir ist es wichtig, dass du nicht das Gute tust, sondern mir ist es wichtig, dass du bereit bist, das Gute zu tun. Ne? Weil wenn ich lerne, dann bin ich nicht fähig dazu, sonst müsste ich ja nicht mehr lernen, wenn ich schon wüsste oder könnte. Aber wenn ich lerne, dann muss ich mich jeden Tag dazu entscheiden, ein bisschen mehr zuzutun, damit ich irgendwann vollkommen bin in dem. Und er sagt hier, versuch's. Versuche Gutes zu tun. Bleib in dem Willen und in dem Bestreben und in der Disziplin und auch in der Tat, das Richtige zu tun. Trachte nach dem Recht. Wünsch dir das und versuch es zu leben. Das soll das sein, was dich antreibt im Leben. Das soll das sein, was dir gefallen soll, was du lieben willst. Das Recht. Und das Recht sind nicht nur die Gesetze, sondern das Recht ist all das, was Gott ist und will. Ne? Auch von ihm zu erzählen, auch ihn anzubeten, auch richtig zu wandeln, auch ihn zu suchen und in seiner Gegenwart zu sein. Das ist das, was richtig ist. Danach soll man trachten. Und bestraft den Gewalttätigen. Lass den Sünder und den Gewalttätigen nicht einfach so gehen. Sondern hab einen Standpunkt und steh dazu und dann tu's. Das ist was sehr praktisch ist hier. Siehst du Sünde in deinem Leben oder siehst du was Falsches in deinem Umfeld und Gott beruft dich, was zu sagen und einzustehen, dann ist es deine Verantwortung. Ne? Dann auch es laut zu machen, so wie Jesaja das hier tut. Schafft der Weisen Recht. Gibt denen, die arm sind, die in Not sind, die falsch behandelt werden. Sei du der aktive Part. Das sagt dir zu jedem von deinem Volk. Schaffe du der Weisen Recht. Schaffe du, der nichts hat. Arbeite, tu das. Führt den Rechtsstreit für die Witwe. Auch die Witwe, wieder jemand, der Hilfe brauchte, der allein mit zu den Ärmsten zählte. Und Gott sagt zu seinem Volk hier, führe du doch den Rechtsstreit. Wenn du stärker bist gerade und was zu geben hast, dann ist es deine Aufgabe, das ist ein Gottesdienst, deine Aufgabe, den Schwächeren zu leiten in die Gerechtigkeit. Und ich finde es so schön, dass was Gott hier eigentlich sagt, und was sie tun sollen, um wieder umzukehren und Segen zu empfangen, das sind die 10 Gebote, ne, zum Teil. Es geht um den anderen, um den Nächsten, um die Liebe. Was Gott hier sagt, ist, Entscheid du dich und dann tu es auch für für meinen Weg und für mich und dann praktiziere es. So, und tritt ein für den Menschen drumherum. Kommt doch. Wir wollen miteinander rechten, spricht er. Und der letzte Part, Beziehung. Er sagt, kommt zu mir bitte. Kommt. Wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, dann sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig? Und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Und das ist so schön. Gott hat immer diese Gnade mit dabei, diese Vergebung, diese Bereitschaft, uns anzunehmen. Und er sagt jetzt dem Volk, kommt bitte zu mir. Und wenn ihr kommt mit mir und das Recht annehmt, das ich gebe, so, ich kann euch die Sünden vergeben, ich kann euch weiß machen. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Gott sagt halt zu seinem Volk hier, ihr müsst es aber wollen. Ich will nicht, nur weil ich das will, dass ihr das tut, sondern obwohl ihr was anderes wollt, sondern was ich fordere und ich kenne euer Herz, ich gucke genau rein, egal was du tust und sagst, ich weiß genau, was du wirklich willst. Aber wenn ich sehe, dass du mich willst und dass du so viel Vertrauen hast und so viel Gehorsam, so dass du gehorsam bist, dass du mir auch folgst, so, und meinen Willen tust, dann wirst du Gutes sehen. Und dann wirst du Segen haben. Und dann wirst du satt sein. Und dann wirst du Essen haben. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, ja, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat's gesprochen. Fressen oder gefressen werden. Und Gott sagt dir, wenn du dein Leben mir anvertraust, der ich doch dein Schöpfer bin, dann wirst du zu essen haben und satt sein. Aber ohne mich wirst du gefressen. Weil nur ich kann dich halten, nur ich kann dich beschützen vor dem Feind, der draußen lauert und dich zerstören will. Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Ja, sie war voll Recht und Gerechtigkeit wohnt in ihr, nun aber Mörder. Dein Silber ist zur Schlacke geworden, dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebesgesellen. Ja, sie alle lieben Bestechung und jagen nach Geschenken. Ja, selbst die Edlen, die Fürsten, der König, der sein Volk in Gott leiten soll, alle leben nur für ihr eigenen Gewinn. Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache ich werd reich. Hauptsache ich hab was davon. Sie sind Diebesgesellen. Sie lernen zu stehlen, sich selbst zu bereichern. Egal, ob es anderen dabei schlecht geht oder sie was Falsches tun. Sie sind widerspenstig, ne? So wie ein Ziegenbock, der sich weigert, oder ein Esel, so der sich weigert, das zu tun, was sein Herr will. Sie alle lieben's, Bestechung und jagen nach den Geschenken. Ja, ich tue dann das Falsche, Hauptsache ich krieg genug. Aber natürlich mache ich dir die Türen auf und den Weg und natürlich gehe ich Kompromisse ein, so und biege das Recht, so, aber wenn du mir ein schönes Geschenk gibst. Ne? Aber Gott mag das nicht. Der Weisen schaffen sie nicht recht und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Da sind Menschen, die haben keine Eltern mehr, vielleicht keine Familie. Da sind Witwen, die haben keinen Ehemann mehr, müssen für sich selber irgendwie sorgen. Wo er sagt, ja, es übergehen die, die eigentlich die Hilfe bräuchten. Die allein sind. Sie übergehen ihr Recht, weil weil diese Armen ihnen nicht genug Gewinn bringen. Darum spricht der Herr, der Herrscher, der Mächtige Israels: Wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern, und ich will meine Hand gegen dich wenden und deinen Schlacken, und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen, wie mit Laugensalz und all dem Blei wegschaffen. Und ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren, und deine Ratsherren wie am Anfang. Danach wird man dich nennen, die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Ich verstehe das nicht bei Gott, sein Herz. Er sagt gerade, wie mies alles läuft und dass sie überhaupt nicht wollen und bla 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 und trotzdem einfach so, ne? Kommt wieder so ein Segensspruch, wo er einfach verspricht, aber ich werde alles in Ordnung bringen. Ich werde euch bessere Richter geben. Ich werde dafür sorgen, dass es euch wieder gut geht. Ich werde dafür sorgen, dass ihr ein Herz kriegt für Gerechtigkeit. Sodass ihr ein Volk seid und bei mir bleibt. Aber Gott hat's ja auch geschworen, ne? Er hat einen Bund gemacht mit uns Menschen. Da kommt er nicht raus und er will es ja auch nicht, sonst hätte er nicht gemacht. Aber es ist so schön, einfach zu sehen, wie treu Gott ist, auch wenn wir untreu sind. Nicht, dass wir untreu sein sollen, aber Gott steht zu dem, was er verspricht. Und dafür liebe ich ihn so sehr. Steht da, ja, deine Fürsten. Und dann steht er aber da und er kommt selber und er sagt, aber guck, wer ich bin. Ich bin ein Herrscher. Ich bin der Herr der Herrscher, der Sieg bringt, der kämpft, der da vorne ist, der Mächtige Israels. Und ich werde alles wieder ins Lot bringen. Ich werde euch läutern und reinigen. Aber er sagt auch, dass er seine Hand gegen sein Volk wenden wird in dem Moment. Und dass das heiß wird, ne? Diese Läuterung, sodass es eine schwere Zeit wird, aber um sie wieder neu zu machen, zur Stadt der Gerechtigkeit, zu einer treuen Stadt. Und wir wissen, dass diese Reinigung hier von den Juden, von Gottes Volk, dass hier ist alles prophetisch, was jetzt kommt, dass die Zeit vor dem zweiten Kommen des Messias, ne, diese Trübsal, so wo Israel durch eine schwere Zeit geht, wo sie durch einen Schmelzofen muss und geläutert wird, wo die ganze Welt sich gegen sie reibt und sie zerstören und töten will, aber wo Israel keine andere Wahl hat, als wieder zurückzukehren, gemeinsam, ne, weil sie sonst ermordet werden. Ne. So wie das Dritte Reich nur weltweit. Ne. Also, sie werden da sein und Gott hat versprochen und er hat einen Plan und er hat es schon vorhergesagt, hier zu Jesajas Zeit. Aber ihr werdet mich erkennen, ihr werdet mich annehmen. Ihr werdet das Herz haben wollen, wieder zu mir zu kommen, um mein Opfer zu nehmen. Vers 27. Zion wird durch Recht erlöst werden. Und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Und er sagt ja, am Ende der Trübsal werden die Juden sich bekehren. Sie werden sich umkehren, sie werden endlich Buße tun, nach so vielen Jahrtausenden, endlich umkehren zu ihrem Schöpfer wieder. So, da ist nicht nur ein Überrest dann, der auf den Schöpfer guckt, so wie es jetzt auch christliche Juden gibt, ne? So ein kleines Häufchen, wenn man die Masse anguckt, sondern alle. Jeder einzelne Jude wird sich umdrehen und diese Blindheit wird weg sein, diese geistliche, und sie werden erkennen, da, wir haben unseren Messias getötet. Wir haben den Messias verworfen. Nicht nur unsere Väter, sondern auch wir wollen nichts mit Jesus zu tun haben. Und sie werden erkennen, sie werden sich an die Brust schlagen, sie werden weinen und sie werden Buße tun. Und Jesus annehmen. Und dann ist der Moment, wo Gott sein Volk sammelt und wo Jesus kommt. In dem Moment, wo sie Jesus annehmen, wo sie zu Zion werden, zu diesem geistlichen Jerusalem, wo auch wir mit drin sind, alle, die Jesus angenommen haben, von neuem geboren sind. Die Bekehrten durch Gerechtigkeit und Jesus ist uns Gerechtigkeit. Sie werden durch Recht erlöst werden. Also, zum letzten Part. Aber der Vers 28, der Zusammenbruch, ja, der trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander. Und die den Herrn verlassen, ja, die kommen um. Denn sie werden zu Schanden wegen der Tare finden, an denen ihr Lust hattet. Und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Da wurden damals die Götzen angebetet von den heidnischen Völkern. Da wurde ziemlich viel Sexuelles und Alkohol und Drogen und bla gemacht. Denn ihr werdet sein wie eine Terebinth, deren Laub verwelkt ist. Und wie ein Garten, der ohne Wasser ist. Und der Starke, ja, der wird zum Werg und sein Tun zum Funken. Und beide werden miteinander brennen, so dass niemand löschen kann. Das ist ganz klar, worum es hier geht, das ist die Hölle, das Endgericht. Jesus kommt und Gott sagt es hier zu seinem Volk. Guck mal, wie weit Gott denkt hier, ne? Ich meine, hier ist noch nicht mal, sind noch nicht mal die Babylonier rein. Aber Gott guckt sein Volk und er sieht es an und er sieht diesen großen Masterplan, den er hat. Dieses große Ende, wo sie ihn annehmen werden. So Gottes Herz, das sich einfach danach sehnt, dass er geliebt wird, dass er respektiert wird und geehrt, weil der ist, der ist, dass er angenommen wird. Ne? Der große Herr, der Herrscher, so der sich selber aber als Vater offenbart, auch im Alten Testament. Ich habe immer gedacht, die Juden haben das erst, das habe ich irgendwo in der Predigt mal gehört, dass erst Jesus diesen Gedanken zu den Juden gebracht hat. Aber stimmt nicht, steht doch hier schon. Gott hat sich seinem Volk als Vater offenbart und hat gesagt, ihr seid meine Kinder. Von daher werden wir die nächsten Wochen jetzt ziemlich viel auch an Prophetie sehen, die der Hammer ist. Ziemlich viel an ja, an Zucht sehen und an Belehrung und Ermahnung von Gott. Wo die Sünden aufdeckt und das wahre Herz und die wahren Gedanken von seinem Volk und auf der anderen Seite auch diese gewaltige Gnade und Liebe und Fürsorge, die er hat als Gott für seine Schöpfung. Diese Vergebung ständig und ständig. Dieser Wunsch auch in seinem Herzen, dass der Mensch Segen empfängt. Das ist sein Wille. Sein Wille ist, dass wir gesegnet sind. Deswegen gibt er uns ja den Rat und lässt uns nicht in den Abgrund runter, sondern er sagt immer wieder, entscheide dich für mich. Entscheide dich für mein Recht. Und leb und üb und erforsch und ertaste. Und du wirst gesegnet sein in allem. Ja, weil Gott möchte nicht, dass der Mensch im Fluch lebt. Und wir dürfen das nicht vergessen, wir sind dran schuld, dass wir im Fluch leben. Ja, nicht Gott. Der Gott hat gesagt zu den Menschen, hey, aus Liebe gebe ich dir den Baum. Aber aus Liebe war nicht dich, iss nicht davon. Du musst sterben. Du wirst verflucht sein. Das will ich nicht. Ja. Aber Gott hat uns gehen lassen, er lässt auch uns gehen. Und von daher, Vater, ich will dich ernsthaft. Und manchmal will ich dich nicht, will irgendwas anderes. Ich fühle mich manchmal wie Israel, und fühle mich genauso nackt vor dir. Ja. Aber ja, mein Herz ist ganz anders als deins oft. Ich will aber dich komplett und ernsthaft und nur dich. Ich möchte das Richtige tun. Ich will es nicht nur, sondern ja. Ich will es auch tun. Ich will nicht nur, dass es bei meinem Wollen bleibt, sondern ja, dass ich mich auch entscheide und dann auf den Weg gehe. Nicht nur um gesegnet zu sein, sondern ja, auch um nicht vor dich zu sündigen. Ich weiß, wo mein Herr ist. Und ich weiß, was für Nahrung ich wirklich brauche, um von wenig zu bekommen. Das bist du ja. Und ich möchte das Lernen immer mehr. So. Ich möchte vollendet werden und vollendet sein in deiner Liebe und deiner Gerechtigkeit und deinem Recht und deiner Wahrheit. Ich möchte da wachsen zur vollen Mannesreife. Ja, und in Stufen hochkommen, dir näher. So. Und ich hoffe, dass das reicht. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Aber ich will mich nicht gehen lassen. Weil ich dich nicht gehen lassen will. Will dich. Und ich danke Jesus, dass du einen Plan hast, bis zum Ende durchdacht und dass es da um Segen geht und ja, um Sicherheit und um Errettung und Erlösung. Dass ich mit meinem Namen da mit drin bin, dass du meinen Namen kennst und dass du ich dir genauso viel wert bin, wie dir Jesaja wert ist, sondern dass ich nicht minder bin. Und ich danke dafür, dass du den gleichen Wert für jeden Menschen hast und du bist wunderbar, ja. Und ich bitte dich, dass du diesen Überrest lässt und dass du den wachsen lässt, ja, dass wir mehr werden und dass du dich einfach mehr und mehr offenbarst in deinem Leib. Und wenn wir falsch laufen oder was falsch ist, dann bin ich überzeugt, dass du es uns sagst und zeigst, also bitte red. Aber ich danke dir auch, dass selbst in der größten Ermahnung und dass da immer wieder deine Vergebung und Gnade kommt, dass du so mild bist, auch wenn du, ich möchte das lernen, auch mit meinen Kindern so zu ermahnen, wie du das machst. Ja. Ich fühle mich nie zerstört, wenn du mich ermahnst, sondern weißt du, gleichzeitig, auch wenn ich falsch gehe, dass du mich trotzdem liebst und ich dir wichtig bin. Ich danke dafür, dass du nicht nur sagst, was falsch ist, sondern dass du ja in deinen Ermahnungen sagst, dass wir es falsch tun, auch gleichzeitig uns erbaust und sagst, was gut ist. Du hältst immer die Waage. Ich danke dir, dass du nicht uns zerstörst, sondern das, was kaputt ist und krank. Das, was uns zerstören will. Ich höre mich auf. Ich bitte dich für, ja, für die, die gerade niedergeschlagen sind oder keine Kraft finden, gerade, dass du einfach die Augen aufmachst und es einfach schenkst. Sei uns gnädig. Weil wir wirklich dich anbeten wollen. Ich danke dir. Amen.